Und in welcher Verfassung ich dann für die Sitzung war, können Sie sich denken. Mein Gehirn war eine gallertartige, unzusammenhängende Masse. Ehe ich in den Kongress ging, trank ich 2 bis 3 Biergläser allerstärksten Portweines, um das Blut ordentlich in Wallung zu bringen. Ich wäre sonst ganz unfähig gewesen zu präsidieren. Das nennt man einen funktionierenden Alkoholiker, aber sowas von.
Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Flo.
Hallo Felix.
Ganz entspannt, die aktuelle Podcast-Folge ist raus, heute live gegangen, ausnahmsweise mal nicht spät nachts oder erst am nächsten Morgen, sondern 3 Uhr.
Richtig in time.
Und um 4 Uhr kommt der Flo, damit wir eine neue Folge produzieren. Frohes neues Jahr.
Happy New Year.
Was natürlich für uns nicht gilt, weil wir haben heute den 19. Wir machen gleich unser Weihnachtswein trinken mit den Blindfliegern und produzieren dann natürlich noch ein paar Folgen vor für den Dry January. Ich würde sagen, wir würfeln direkt los.
Ne? Würfel mal los.
Oh, shit.
Ja, eins. Eine 6. No chance. Erster Wein des Jahres ist meiner.
Stimmt.
So. Es gibt Bubbles. Dann muss ich mal frisch entkorken. Und zwar trinken wir einen Chardonnay aus der Pfalz, Brut Nature, vom Weingut Krack. Ganz toller Produzent, wollte ich schon ganz lange mal Felix einschenken. Ich wusste nicht genau, ob die Folge noch vor Silvester kommt oder nicht, aber ist ja wurscht. Dann starten wir das neue Jahr mit einem schönen Schäumer. Mal schauen, wie Felix ihn findet.
Hast du denn dafür einen Vortrag gehalten?
Ja, ja. Naja, neues Jahr. Die sollen ja mal was lernen. Schön.
Dankeschön.
Cheers. Cheers. Fangen wir mal mit Statistik an. Ich habe mal wieder drauf geschaut dieses Jahr.
Der Weinbuchhalter ist wieder da.
Was wir getrunken haben, wo wir getrunken haben. Was wir viel getrunken haben, was wir sträflich wenig getrunken haben.
War sehr Riesling-lastig, würde ich denken.
Ziemlich krass Riesling-lastig. Mhm. Also mit Abstand haben wir am meisten Riesling getrunken.
Seit langem mal wieder.
Seit langem mal wieder, muss man sagen. Also dieses Jahr ganz klar Riesling-Jahr. Dieses Jahr auch ganz klar, wie im letzten Jahr auch, weiß vor rot. Die machen aber Krach heute hier.
Ja, die sind eine Woche lang eingezwängt gewesen in so Overalls, damit sie ihre Wunden nicht auflecken, die Katzen, weil die operiert worden sind, also kastriert. Und jetzt können sie wieder. Und jetzt haben sie erst noch gemaunzt und sich da irgendwie die Wunden geleckt, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt jagen sie sich wieder das erste Mal seit einer Woche. Jetzt werde ich sie nicht im Schlafzimmer einsperren, weil das wäre echt Tierquälerei. Also liebe Hörer, ihr müsst ab und zu hier mit so einem Karton
leben. Das sind nicht wir, die vom Stuhl gefallen sind, das sind die Katzen. Also wir haben viel mehr Weiß getrunken als Rot, das war letztes Jahr auch schon so. Wir haben insgesamt auch viel mehr Wein getrunken als im letzten Jahr, das fand ich ganz spannend. Und zwar 48 zu 36 Weinen.
Wir haben aber, glaube ich, auch 21 Folgen produziert.
Wir haben mehr Folgen produziert und wir hatten den Hang zu Doppelflaschen. Also es gab mehr Folgen, wo mehrere Weine produziert wurden, präsentiert wurden. Da kommt es, also haben wir doch durchaus mehr im Glas gehabt als im Jahr davor. Wir haben das meiste aus Deutschland getrunken. Das ist, glaube ich, auch nicht so verwunderlich. Was meinst du, wo kommt das, wo waren wir am zweithäufigsten unterwegs?
Frankreich.
Absolut. Frankreich, dann Italien, auch noch so mit 6 Weinen vertreten. Und dann kommt Österreich, jetzt auf Platz 4 aufgeschlossen mit der heute live gegangenen Folge. Und dann kommt Spanien und dann sind wir noch so ein bisschen verstreut.
Spanien ist ein bisschen out.
Spanien ist ein bisschen out. Ja, war letztes Jahr auch schon so.
Ja, meine spanische Phase ist ein bisschen am Abklingen. Nee, ich achte ein bisschen, dass ich im Podcast auch mehr unterschiedliche Sachen mache. Mhm. Aber wir hatten halt viel Riesling auch wegen dieser ganzen Exklusivgeschichten. Weißt du, so wie Kloster Eberbach, Schwefelersatzgeschichten und so. Also so, wo man mal ein Fläschchen sehr exklusiv haben konnte. Und deswegen haben wir sowas ab und zu mal gemacht.
Ich allein habe drei wegen der Liste mit reingetan. Siehst und so. Du? Also das, ja. Ja. Aber ist ja auch mal schön.
Ja,
also
ich finde, unbedingt. Das ist, mal gucken, dass es 2025 wird.
Genau. Dann haben wir noch so ein bisschen versprengte Weine. Madeira, Ungarn, Südafrika, Bolivien, USA, Oregon jetzt neu. Was meinst du, in welcher Region in Deutschland waren wir am häufigsten?
Rheingau.
Ja.
Gut.
Rheingau, knapp vor der Pfalz.
Ja.
Und der Nahe.
Das beruhigt mich. Hm. Wir waren so wahnsinnig frankenlastig.
Das stimmt. Jahre. Letztes Jahr waren wir auch mehr in Franken.
Davor gibt es keine Statistik, weil du noch nicht dabei warst, aber da waren wir auch viel in Franken. Das ist doch gut.
Hm. Dann waren wir noch so ein bisschen Baden, Franken, Mosel, Rheinhessen. Ein Pinot von der A hatten wir. Und wir waren gar nicht in Württemberg, Sachsen, Saale, Unstrut, Mittelrhein und Bodensee. In Württemberg, Sachsen, Saale, Unstrut und Mittelrhein waren wir im letzten Jahr auch nicht.
Nicht? Nee. Also ich weiß aber, dass wir ja Elbangern zum Beispiel hatten. Schon mal. Aber ich glaube, schon länger her. Aber ich sag mal so, das ist jetzt, wenn du das nur alle drei Jahre hast, ist das auch okay. Das ist überhaupt nicht diskriminierend gemeint. Aber so vom Share of Voice und dem Share of Market, das passt dann ganz gut zusammen. Also ich trinke das gelegentlich, nicht nur in Elwanger, aber wenn du das jetzt einmal im Jahr machst, dann wäre das unfair gegenüber anderen. Den Osten, da müssen wir nochmal dran arbeiten.
Ja, das glaube ich auch. Zumal wir jetzt bei einem gemeinsamen Wein ganz Festivitäten-Dings eine Magnum Schwarz Nebbiolo hatten.
Ja, aber den haben wir im Podcast.
Den hatten wir im Podcast, genau.
Das haben wir schon mal eingeschenkt.
Oh, also da sind wir so gut.
Ja, aber wichtig wäre ja immer, dass wir mal Böhme Töchter reinbringen.
Böhme Töchter, gute
das
Idee.
Das könnten wir eigentlich mal machen. Nur und gerecht. Aber jetzt haben wir schon besprochen, dann müssen wir Sascha einschenken.
Genau, du musst ja. Sascha bekommen. Genau, wir haben schon gesagt, häufigste Rebsorte Riesling. Schaumwein habe ich übrigens einfach zusammengefasst. Da habe ich mir nicht die Mühe gemacht. Das werden fünfmal Schaum. 14-mal Riesling. Danach, was glaubst du, häufigstes nach Riesling?
Pinot.
Nee,
und dann Chardonnay.
Nee, Pinot, dann Bordeaux Cuvée, dann Chardonnay.
Okay.
Chardonnay nur 3, Bordeaux Cuvée 4. Dann haben wir noch so ein bisschen Weißburgunder, Syrah, weiße Cuvée und so ein paar versprengte grüne Veltliner hatten wir mal drin. Merlot, Sauvignon Blanc, Choco Chalet. Portugieser, Soave, Scheurebe, Chenin Blanc, Verdelho, Blaufränkisch. Also wir sind im Strauß schon sehr bunt gewesen.
Gut.
Das ist schwer in Ordnung. Choco Chalet. Choco Chalet ist irgendwie nach einem Vogel auch mit benannt, haben mir meine ungarischen Kollegen erzählt.
Was ist das?
Eins von diesen, entweder Choco oder Chalet, ist irgendwas mit einem Vogel. Ich habe schon wieder vergessen. Ja, das war so unser Blindflugjahr. Ich finde das ja wirklich schön, dass wir jetzt mehr Riesling mal hatten, nachdem wir im letzten Jahr, ich gucke mal kurz nach, ich bin vorbereitet, im Riesling wirklich sehr wenig, an zwei Riesling hatten wir nur im ganzen Jahr 2023, das war 2024 mit 14 haben wir das wieder ein bisschen ausgeglichen.
Gut,
sehr Dank. Dann wollen wir doch mal gucken, wie wir im nächsten Jahr das so gestalten, was da unser Renner wird. Und ob wir vielleicht mal so ein paar Sachen anschneiden, die wir hier nie haben oder wenig haben. Australien haben wir auch extrem wenig.
Stimmt.
Fast nie vor.
Stimmt. Ich habe einmal einen australischen Wein gebracht. Und das war es, glaube ich. Sascha hat, glaube ich, keinen gemacht. Wir müssen mal eine Umfrage machen, auch mit den Hörern. Das hat ein Hörer angeregt. Eigentlich so ganz smart, dass wir mal eine Umfrage machen. Erstens, was die Preispunkte angeht. Also wo die Leute tatsächlich einkaufen und trinken.
Spannend.
Mein Eindruck ist, dass sie teurer geworden sind, aber sind es eigentlich alle. Und ich hatte ja auch mal erzählt, dass der Schnäppchenreflex rebsortenabhängig ist. Also wenn wir günstige Rieslinge präsentieren, dann kauft die eigentlich kaum jemand. Ich glaube, die Leute haben selber ihre günstigen Rieslingquellen oder sowas. Während wir bei Chardonnay eine starke Resonanz zurückgemeldet bekommen von den Produzenten und so weiter. Und da könnte man mal so ein bisschen abfragen. Wobei auch immer die Frage ist, ob eigentlich das unser Leitmotiv sein sollte. Auch das kann man mal abfragen. Weil mir begegnen ja nun mal irgendwie auch vielfach Weine, die nicht in der Realität der normalen Menschen verankert sind, sagen wir mal so. Also ich habe jetzt zum Beispiel in Portugal einen wahnsinnig schönen Wein getrunken, den ich hier wahnsinnig gerne eingeschenkt hätte irgendwann demnächst, aber er ist in Deutschland nicht verkäuflich. Und das habe ich mir mittlerweile abgeschminkt. Das mache ich nicht mehr. Weine, die kein Mensch kaufen kann, außer es sind sowas wie diese Versuchsweine. Alles klar. Ne? Und da ist die Frage, ist das eigentlich sinnvoll? Oder kann man auch einfach sagen, naja, wenn es jetzt nicht jedes Mal ist, sondern wenn es jetzt das 10. Mal ist, dann macht er auch mal Weine, die wir nicht. Das könnte man mal abfragen. Da muss ich mal so ein Doodle oder irgendwie sowas einrichten in einer der nächsten Folgen.
Das ist eine gute Idee, weil also gerade zu dem Thema, so Weine, die man dann gar nicht bekommen kann, es kann ja auch sein, dass es Weine sind, weil dann gibt es das Weingut nicht mehr oder es gibt den Wein nicht mehr oder sonst irgendwas, dann muss schon die Geschichte auch stimmen, finde ich. Ne, dass man den dann so einschenkt. Natürlich hätte ich mich über den Portugiesen sehr gefreut. Ich hab gar keinen Portugiesen eingeschenkt dieses Jahr, nicht mal Madeira. Madeira zählt schon auch als, kann man schon dazu zählen, wenn man davon mal absieht. Bin ich ja immer sehr neugierig. Aber klar, wenn man den gar nicht kaufen kann, dann ist das so ein bisschen so.
Und dann, wenn er dann noch 140 Euro kostet, weißt du, weil es ja einer von den Vorzeigeweinen ist.
Naja, okay,
dann wird es nochmal doppelt. Also ist dann so,
Das ist ja in Portugal. 140 für Stillwein ist ja schon richtig top-notch. Das ist auch ein
richtig toller Wein gewesen. Ja.
Sehr gut, ich muss ja kurz das Handy holen. Denn ich wollte noch über unsere Einladung aus der Berliner Weinrunde heraus berichten. Das war total nett. Wir sind eingeladen worden von Philipp zu sich nach Hause. Und der hat eine coole Idee gehabt, wie ich finde. Der hat uns einen Menüplan geschickt und immer zwei konnten sich für einen Gang bereit erklären, die Weinbegleitung zu machen.
Jawohl.
Man wusste vorher schon, was es gibt und dann konnte man seine Weine anpassen. Und dann sollten wir zum Schluss, das ist dann leider ein bisschen untergegangen, weil wir so eine lustige Runde waren und uns da so extrem entspannt haben, was ich super finde. Zum Schluss sollte man nochmal bewerten eigentlich, was war der beste Gang und welcher Wein hat am besten zu einem Gang gepasst.
So. Ich bin immer ganz froh, dass wir das nicht gemacht haben. Es wird viel zu viel Wein bewertet. Es war so ein lustiger Abend.
Es war so gut, schön,
dass wir es nicht mehr zusammenbekommen haben.
Das gut. War bei mir auch so. Ich habe am Anfang noch so mitgeschrieben. Und nach dem zweiten oder dritten Wein habe ich es total aufgegeben, weil es war so nett, mit denen da zu sitzen. Es war eine ganz tolle Stimmung. Vielen Dank an die Berliner Weinrunde. Die haben das...
Also die Berliner Blindflugrunde.
Die Berliner Blindflugrunde, so müssen wir es sagen. Genau. Die haben das extrem schön gemacht und haben total tolle Weine mitgebracht. Auch großzügig, muss man sagen. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, was fandest du den schönsten Gang zum Essen?
Ich habe das auch so nicht so gedacht. Ich fand, einige Sachen waren einfach, gingen auf. Also ich fand zum Beispiel, dass wir den vegetarischen Vorspeisengang mit dem gerösteten Blumenkohl sehr gut eingefangen haben. Und dann finde ich sowas viel schöner, wenn so ein Plan aufgeht, als jetzt zu sagen, dieses oder jenes. Wir haben mit zwei granatenstarken Schaumweinen angefangen. Und das eine war der Aldinger, den ich nur in Mainz bisher verkostet habe, den ich nie getrunken habe.
Der war richtig stark.
Wirklich, sag mal, kein deutscher Schaumwein wird häufiger für Champagner gehalten.
Und dieser Aldinger Brut Natur.
Boah, ja, das ist so auch stark. Wirklich Pinot Meunier, Pinot Noir und Chardonnay, das komplette Programm auf Kalk bewachsen und so. Das kann man nicht mehr auseinanderhalten. Also wenn man das nicht für Champagner hält, dann mag man vielleicht richtig liegen. Man hat aber eigentlich das Falsche getippt. Haben wir schon öfter mal drüber gesprochen, dass es so Situationen gibt, wo der falsche Tipp eigentlich der richtige ist. Und das Zweite war wahnsinnig großzügig und unheimlich nett. Und auch unglaublich gut. 2002 RD von Bollinger.
Ja, sehr gut.
Ja, und zwar, glaube ich, noch dann auch noch der Late Release.
Man das
Late ist
Release.
Ja sowieso, ja. RD ist ja immer Late Release, das heißt es ja. Ich kann jetzt wieder das Französisch nicht. Aber dann gab es den, glaube ich, auch noch in zwei oder drei Tranchen. Und das war, glaube ich, dann auch noch die letzte. Der war ewig lang auf der Hefe. Der war richtig, richtig gut. Die kannten wir natürlich schon ein bisschen.
Kannten wir schon ein bisschen, war wirklich richtig toll. Und ich fand auch, das meinte ich auch eher, also was so im Gedächtnis geblieben ist. Ich wollte das auch nicht so ranken. Mhm. Aber ich fand, mir sind zwei Sachen im Gedächtnis geblieben. Und zwar auch der vegetarische Gang, weil das Blumenkohl war. Mhm. Blumenkohl mit so einer Haselnussbutter und Senf in so einer Soße, was ja erstmal extrem schwierig zu begleiten ist. Aber ich habe mir das gleich ausgesucht und du auch, das fand ich super, dass wir gesagt haben, das versuchen wir mal. Und ich finde auch, dass wir das extrem gut hinbekommen haben, da Weine zu auszusuchen. Weißer Tondonia in der Reserva, ich glaube 2,7 oder so.
2,5.
Und Chateau Simon Blanc aus 2,17. Das hat beides extrem gut dazu gepasst, ja, wie ich finde. Und dann gab es noch ein anderes Match, was ich extrem gut fand und was diesen Wein habe ich auch noch nie so gut getrunken. Und zwar Collet de Seron von Nicolas Joly aus 1996 zum Pulpo. Das hat richtig gut funktioniert und dieser Wein war auch extrem gut.
Jawohl.
Ich glaube nicht, dass ich den schon mal so gut getrunken habe.
Ich weiß nicht, ob überhaupt jemand den schon mal so gut getrunken hat.
Das ist eine gute Frage.
Nein, wir haben ihn ja auch im Podcast gehabt, der ist auch ganz gut angekommen.
Ja.
Und da sagte Sascha ja auch, man kann ja entweder ganz jung trinken oder ganz alt.
Hm.
Das ist auch korrekt,
glaube ich. Das ist, glaube ich, wirklich korrekt, ja. Zwischendrin ist es dann so mit so 5-6 Jahren reif, ist es, glaube ich, ganz schwierig. Und entweder ganz jung oder dann wirklich 96 muss auch ein richtig gutes Jahr gewesen sein. Das war toll. Dann hatten wir noch, ich will jetzt nicht alle Weine durchgehen, schöne rote, auch aus Griechenland.
Der beste griechische Rotwein, den ich bisher in meinem Leben trinken durfte. Ich habe mir jetzt nur gerade, ich habe ihn nur fotografiert, ich habe ihn noch nicht auswendig.
Genau, das ist...
Der kam ja auch sehr spät, da waren wir alle schon ein bisschen angetütert.
Nefeli, Single Vineyards, irgendwas, genau. Ich habe es mir auch nur fotografiert. Das war wirklich sehr toll.
Ja.
Und das Schöne daran war, also erstens, danke Philipp, ich bin schon lange nicht mehr mit so viel Liebe und Leidenschaft bekocht worden.
Ja, das stimmt, das war sehr, sehr lecker.
Sehr lecker, sehr aufmerksam, vom Plating her sehr
aufwendig
und so. Also das war schon toll, da habe ich mich sehr eingeladen gefühlt. Und auch vielen Dank an die Runde drumherum. Es war total nett. Die Bock hatten, ganz viel über die Weine zu reden, konnten das machen. Die nicht so viel Lust hatten, einfach nur einen schönen Abend haben wollten, das war auch in Ordnung. Und es gab Weine, die haben super gezündet. Es gab aber auch Weine, die passten zum Essen nicht so. Das war aber auch nicht schlimm, weil dann konnte man die halt einfach so solo ein bisschen verkosten. Wir sind ja Profis und das war ganz gelungen.
Mhm.
Kann man ja nur sagen, ey, für 2025... Das ist mal ein richtig guter Plan. Das könnt ihr euch mal vornehmen, liebe Hörerinnen und Hörer. Einer erklärt sich bereit und sagt, das wird gekocht. Immer zwei bringen Wein blind mit. Und dann schaut man, ob es zum Essen passt oder nicht. Mhm. Ihr müsst auch nicht immer uns einladen. Das ist schon okay. Das dürft ihr ohne uns machen. Schön.
Schön. So, was hast du uns eingeschenkt? Schöne Bubbles hast du uns eingeschenkt.
Ja.
Recht weinige Bubbles. Und recht... elegant, eher schwer. Ein Schaumwein, der auch zum Essen eine gute Figur macht. Kein Aperitif-Schaumwein, eher einer, den wir auch hier in der Runde gut trinken können. Wir trinken hier auch gerne gehaltvolle Weine, wenn wir uns unterhalten.
Mhm.
Also ein gehaltvoller Schaumwein mit leichten Phenolik nach hinten raus, so ganz schönen Grip und einer eher Reifenfrucht. Ich war lange bei deutschem Sekt, weil er ein bisschen wärmer wirkt. Aber wenn wir fair sind, gibt es natürlich mittlerweile zum Beispiel in der Champagne noch viel wärmere Weine als das. Auf jeden Fall ist das nicht das kühlste Klimat seines Anbaugebiets, sagen wir mal so.
Mhm.
Das war mittellang auf der Hefe. Ich finde, wir sind eher auf einer fruchtigen als auf so einer reinen Brioche-Art.
Mhm. Ich finde es auch nicht so briochig.
Und das hat nicht so wahnsinnig zündende Säure, weswegen ich nicht weiß, ob es Brut ist oder einfach extra Brut mit nicht so viel Säure. Entweder das ist, es hat ein bisschen Zucker. Vom Schmelz her würde ich das präferieren als Idee. Dann auf der anderen Seite, so richtig süß ist er nicht.
Brut Natur.
Ist Brut Natur, ja, okay. Dann ist es mit der etwas wärmeren Ader abgefedert. So, kann ich noch mehr dazu sagen? Eigentlich nicht.
Das ist super, oder? Ich finde das total vergnüglich.
Ja, bleibst du sehr vergnüglich, ist das wirklich.
Das ist ganz schön, wollte ich schon ganz lange mal einschenken. Krack.
Ja.
Chardonnay Brut Natur.
Krack, aus der Chardonnay Pfalz. Brut Natur.
Die habe ich angeschrieben, die haben mir freundlicherweise ein ganz nettes Paket geschickt, weil ich damit entweder das Jahr beenden oder das neue Jahr eröffnen wollte.
Gut, Brut Natur, traditionelle Flaschengärung, haben sie draufgeschrieben. Ja, Tirage 7,21, ja. Degagement 1,24, also 2,5 Jahre auf der Hefe.
Hat jetzt auch richtig gute Presse in der Süddeutschen bekommen, der hier.
Mhm.
Da ist ja auch echt gut bewertet worden. Ich finde das auch wirklich total schön zu trinken.
Ich finde das gut.
Und das ist insgesamt ein spannendes Schaumweingut in der Pfalz. Das kann man sich mal merken. Und
was kostet der?
Oh, muss mal nachgucken. Keine Hausaufgaben gemacht. Krack. Der kostet 24 Euro.
Das ist ein sehr fairer Preis.
Sehr fair, ne?
Sehr gut. Vielen Dank. So, wir trinken zwei Weine, tatsächlich beide Male Hütte vom Weingut Horst Sauer. Hütte 2022 Silvaner und Riesling. Und ich werde den Silvaner ins große Glas einschenken, damit wir nicht immer mit Wein 1 und 2 durcheinander kommen. So, wo wir es gerade hatten mit den zwei Weinen, lassen wir das gleich direkt mal wieder aufleben hier. Ich habe jetzt hier schon gesagt, wir reden nur vom großen und vom kleinen Glas. Wir müssen nicht von Wein 1 und Wein 2 reden, okay. Das ist einfacher.
Groß und klein. Gleich mal das neue Jahr mit so einem Doppelwein-Ding
genau. Anfangen. Genau, cheers.
Ne? Cheers.
Ich lasse aber direkt ein bisschen Luft raus. Die Weine hätten gestern kommen sollen, dann hat UPS das nicht geschafft, also sind sie heute gekommen. Ich wollte vorher probieren, welchen von beiden nehmen wir. Hat jetzt zeitlich nicht gereicht, aber ich nehme beide.
Ja, so
gleiches Jahr, gleiches Weingut. Gleiche Lage, gleicher Ausbaustil. Sie unterscheiden sich lediglich in der Rebsorte.
Okay, gleiche Lage.
Ich könnte die heutige Geschichte dreimal anfangen oder ich muss sie vielleicht dreimal anfangen, weil es drei Einstiege in die Geschichte gibt, die alle aber irgendwie mit damit zu tun haben. Es geht nochmal um das Thema Lage vom letzten Mal, aber wir werden das auch heute nicht vollständig machen können, sonst würden wir hier drei Stunden reden. Als ich jetzt in Franken war beim Niederfall, gab es mittags ein sehr schickes Menü. Die machen immer so ein Mittagsprogramm für Fachjournalisten und so weiter. Ich kann da nicht viel drüber schreiben, weil es waren so ein paar Weine zum Essen. Das ist, interessiert nicht so, weil es dann auch gereifte Weine waren. Das ist eher für Leute, die nicht so tief in der Materie stecken. Weil ganz wunderbar, abends ist es immer etwas einfacher, nicht ganz so auf den Schlamm gehauen, weil es ja ein Erntedank. Nachmittags hatte Bernhard Reiser gekocht. Er hat lange im Weingut am Stein das Sternrestaurant betreut das, oder gemacht. Das hat er vor 2 Jahren, 1,5 aufgegeben, weil er ein bisschen freier sein wollte. Also tatsächlich nicht vorgeschoben. Und seitdem hat er so seine Genusswerkstatt und kocht und macht und alles Mögliche. Und der ist einer, der unglaublich gut gegen und mit Wein kochen kann. Also der muss in so einer Vorbesprechung kein Sommelier neben sich sitzen haben oder sowas, sondern der probiert die Sachen selber und kann das unheimlich gut. Dann diskutierten wir die Weine und dann waren die üblichen Verdächtigen da und die Vinum Boys waren wieder zu zweit da. Der Chefredakteur und der stellvertretende Chefredakteur vom Guide und beim Magazin ist, glaube ich, Harald nur Chefredakteur, aber Matthias Mangold war also da. Und neben ihm saß Romana Eschensberger und wir unterhielten uns über so einen Wein und Romana sagte, ja, das Terroir, das kommt dann so zur Geltung und dann unterbrach sie Matthias, ganz nett, aber unterbrach sie, wenn man dran glaubt. Und dann guckte sie ihn ganz irritiert an und sagte, wie? Ja, wenn man an Terroir glaubt. Und dann sagte sie, ja, wie, machst du das nicht? Und sagte, nö. Das war aber nicht böse, also wir haben uns alle gern. Ja? Romana hat dieses Buch über biodynamischen Weinbau geschrieben, mit dem ich so gar nichts anfangen kann, darüber schmunzeln wir auch immer. Aber mir war das geradezu ein bisschen unangenehm. Ich dachte so ein bisschen, du Verräter, Felix, weil das erinnerte mich daran, dass als das Terroir eingeführt wurde, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, wurde das extrem kontrovers diskutiert, weil es hat einen unglaublich esoterischen Ursprung. Das Terroir ist nämlich eigentlich so eine Art Seele des Weinbergs, die in den Wein übergeht. Und da ging es auch um die Diskussion, ob der Mensch Teil des Terroirs ist. Nicht seine bewusste Entscheidung, jetzt hier was abzuschneiden oder da was zu schwefeln oder sonst was, sondern das Wesen des Menschen sozusagen. Ja, das ist eigentlich, das kommt so aus einer Ecke wie die Nicolas Joly. Wir haben eben über Coulée des Serrans gesprochen. Der hat in den Ende der 90er hat er ein Buch geschrieben, das ist sehr, sehr gut angekommen. Das ist ins Japanische übersetzt worden, ins Deutsche, ins Französische, da kommt es ja her, ins Italienische, ins Englische. Also in viele Sprachen. Auf Deutsch heißt das beseelter Wein und das beschreibt es schon ganz gut. Nicolas Joly hat die biodynamischen Weinbauregeln selber entwickelt, weil es gab keine. Also es ist nicht so, dass Demeter den biologisch-dynamischen Weinbau entwickelt hat. Nicolas Joly hat die Steinerschen Vorträge gelesen Wort für Wort auseinandergenommen und sich daraus diesen Baukasten zusammengesetzt, weil er das auch alles glaubt, was Steiner da erzählt, inklusive, dass er ein Hellseher ist und von göttlichen Wesen und so weiter und so weiter. Und in diesem Kontext, wobei, Achtung, vorsichtig, ich sage nicht, dass Jolie das Wort Terroir jetzt geprägt hat oder sowas. Es geht nur um die Zeit und wie es zustande kommt. Ich habe damals noch nicht intensiv mich mit Wein beschäftigt, aber Matthias Mangold schon. Der war damals schon Autor und so weiter und so weiter. Der ist noch ein paar Jahre älter als ich, macht das aber seit 30 oder 40 Jahren professionell. Und für den war das einfach Hokuspokus. Und der war dagegen. Mhm. Und jetzt ist das so in den Mainstream übergegangen. Und ich habe so gedacht, in 10 Jahren sitze ich da und die ganze Welt redet über Biodynamik. So, als wäre das selbstverständlich. Und, ne? Und dann sage ich, ja, wenn man dran glaubt, an Geister und Sylphen und Spinnenwesen und Geisttölpel und Undinen und das Gedächtnis des wieder auferstandenen Mondes und was weiß ich was.
Ich glaube nicht.
Doch, ich habe jetzt in der Vinum schon so einen Artikel gelesen, ich war in der letzten, oder ich habe es nicht gelesen, ich habe es nur auf Social Media geteilt gesehen, wo sich irgendeine Frau, die keine Ahnung von Tuten und Blasen hat, ja, irgendwie erzählt, ja, Leute, die gegen Biodynamik wettern, die haben das ja, ist ja kleingeistig, das ist ja viel mehr als Steiner, no fucking way, es geht um Geister, immer noch, aber wir fangen jetzt so an. Dann habe ich einen Podcast gehört, Tim Atkin mit Peter Sisek von Pingos, ja, der ja auch biodynamisch arbeitet, und der hat ihm erzählt, ja, gibt da ja jetzt auch die Erklärung, warum das wirkt, dieses 501er-Präparat. Wenn die das Kuhhorn eingraben, dann sammeln sich in diesem Kuhhorn ganz viele Bakterien, weil der Dung natürlich die Bakterien, das stimmt auch, und es sind diese Bakterien, die auch an den Wurzelenden symbiotisch mit dem Rebstock leben und dort für den Stoffwechsel sorgen. Das mag alles stimmen. Nur, wenn die Natur gewollt hätte, dass die auch auf den Blättern irgendeine Wirkung entfalten, dann hätte die Natur dafür gesorgt. Weil so ist es so, als würde ich sagen, damit ich einen schönen Teint habe, schmiere ich mir Scheiße ins Gesicht, weil meine Darmflora ist ja total für mein Leben wichtig. Es ist exakt das gleiche Bild, ja? Ja, es ist exakt das Gleiche. Wir reden hier darüber. Ja, und jetzt kommst du und sagst, ja, und das ist total super, weil jetzt werden diese Bakterien vermehrt. Wenn das stimmen würde, dann würde längst Erbslö diese Bakterien in einen Kulturvermehrer stecken.
Ja,
klar. Und den Liter für 17 Euro zum Verkaufen. Spritzen anbieten.
Ja, ja, klar. Ich muss lachen, weil es ist ja jetzt die erste Folge im Januar und du bist ja schon noch
regeneriert. Nee, das war nur so ein Beispiel, weil ich das jetzt neulich gerade gehört habe. Ich dachte so, wow, aber das klingt halt schön wissenschaftlich. Und dann, ja, jetzt gibt es auch wissenschaftliche Begründungen, warum die Biodynamik. Nee, Leute, nein, das sind Bakterien, die an den Wurzeln elektrolytische Prozesse auslösen. Die können auf dem Blatt gar nichts anfangen. Und egal, auf jeden Fall.
Ich habe ja Hoffnung, dass es sich nicht so weit durchsetzt, weil in der Pädagogik hat es auch nicht geschafft. Also es gibt es zwar immer noch, aber es ist nicht so, dass jetzt alle sagen, ah, du musst das immer so machen.
Na gut. Nur mal so hier ist es quer. Aber, wie gesagt, nach diesem Vinum-Editorial von wegen, ihr seid ja alle miese Peter, wenn ihr das nicht glaubt, da habe ich dann schon so gedacht, so hui. Aber eigentlich wollten wir nicht über das Thema reden. Es geht nur in so eine ähnliche Richtung, in dem jetzt nämlich einfach dann immer über den Boden geredet wird, statt Terroir. Terroir ist so, ja, es wird über den Boden geredet. Schieferboden, es gibt gar keinen Schieferboden. Schiefer ist ein Gestein und Boden ist Boden, das ist egal.
Hatten wir schon. Wird
weiter, hatten wir schon. Und es gibt 2 Millionen Forschungsreihen mit Blindverkostung, doppelblind, die zeigen, Schiefer kann man nicht schmecken. Egal, verstehst du, das meine ich dann. Ja. Also dieses Terroir ist voll da und das Killerargument immer, ja, aber willst du mir jetzt sagen, man schmeckt da keine Unterschiede? Doch, doch, doch. Doch, schmeckt da Unterschiede, aber es gibt da noch andere Möglichkeiten. Das lassen wir mal kurz so stehen. Also ich musste daran denken. Der zweite Einstieg. Letztes Mal haben wir über Goethe geredet und sein Faible für den Steinwein.
Ja.
Und was ich dabei, und über Bismarck und seinen Spruch, das Ungeheuer, das so schmeckt mir ungeheuer. Und wir machen uns die Sachen immer, wie sie uns gefallen, ist tatsächlich so. Also findest du jetzt in meinem Plus-Glossar den Hinweis, dass Bismarck ja ein großer Weinkenner gewesen sei, mit dem Ungeheuer und so weiter und so weiter.
Er hätte ja auch sagen können, das Ungeheuer ist mir viel zu teuer, aber hat er nicht.
Er hat ja danach dann auch noch einen Kometenwein vom Ungeheuer geschenkt bekommen, 1811. Ich meine, das war 18, da war zum 17. Geburtstag oder so, da war der aber schon 74 Jahre alt oder sowas. Das kam nicht genau hin, aber er hat dann noch einen dieser seltenen Flaschen. Bismarck war vor allem Alkoholiker, schwerster Alkoholiker, richtiger Spiegeltrinker. Der hat morgens erstmal einen Lütten genommen, um das Zittern in den Griff zu kriegen. Da gibt es auf meinem Blog eine Besprechung eines interessanten Buches über Alkohol in der Weltgeschichte und welche Friedensverträge so unter Alkoholeinfluss. Und da gibt es wunderbare Quellen. Die wichtigste Quelle, um Bismarcks wirklich absurden Alkoholgenuss einzuschätzen, ist übrigens Bismarck selbst. Ich zitiere mal, er selbst über seine Performance beim 1878 stattgefundenen Berliner Kongress der Verhandlungen bedeutete über die Befriedung des Balkans. Mhm. Verhandlungsleiter Otto von B., der abends die Leute alle unter den Tisch gesoffen hat, aber absurd, ja. Und dann Zitat von ihm, ich schlief selten vor 6, oft auch erst um 8 Uhr morgens einige Stunden, war dann bis 12 für niemanden zu sprechen. Und in welcher Verfassung ich dann für die Sitzung war, können Sie sich denken. Mein Gehirn war eine gallertartige, unzusammenhängende Masse. Ehe ich in den Kongress ging, trank ich 2 bis 3 Biergläser allerstärksten Portweines, um das Blut ordentlich in Wallung zu bringen. Ich wäre sonst ganz unfähig gewesen zu präsidieren. Das nennt man einen funktionierenden Alkoholiker, aber sowas von. Es gibt andere Quellen über seinen Alkoholgenuss. Brutal, der war kein Weinkenner, der hat gesoffen, was irgendwie Dun machte. Ja, im Schnitt hat er am Tag 2 Flaschen Wein, 1 Flasche Champagner, 4 große Bier und 1 Flasche Cognac getrunken.
Boah, beim Cognac bin ich raus.
Er hat dann immer mal irgendwo irgendwelche Weine gelobt und dann wurde er teilweise lebenslang damit beliefert.
Klar.
Wenn du das weißt, dann fängst du halt irgendwann an, das Zeug zu loben, ist doch klar.
Ist doch logisch. Und ist auch super. Kannst sagen, ey, wir sind der Favorite-Wein von...
Genau.
Was würde man jetzt heute nehmen? Nee, das wollen wir jetzt nicht machen. Nee. Das machen wir jetzt nicht auf.
Also, aber es wird dann halt nachträglich umgedichtet. Wir müssen heute über nachträgliches Umdichten reden. Goethe hingegen war ein Weinkenner. Es gibt von ihm ja so gut wie jeden Brief erhalten, hat regelmäßig Weinhändler, auch Händler, denen er schon vertraute, mit denen er bekannt war, um Musterflaschen gebeten. Also nicht angeschnaut, die werden später in Rechnung gestellt, sondern hat verkostet, damit er nicht über den Tisch gezogen wird. Und er hat übrigens auch sehr viel getrunken, so ungefähr 2 Liter Wein am Tag. Allerdings hatte der Wein damals auch eine andere Drehzahl.
Ja.
Und es wurde häufig das Wasser mit Wein gemischt, weil das Wasser nicht so unbedingt genießbar war. Ganz kurz dazu. Es gibt also da auch Aufzeichnungen, wie er den Aufenthalt in Karlsbad bei der Kur vorbereitet hat und der dann gesagt hat, ich habe einen Eimer Wein bestellt dahin, ein Eimer sind irgendwie 48 Liter und er war 24 Tage da. Und er hat dann den Steinwein, den Würzburger Stein, hat er meistens dann nur zu einem Teil gekauft, weil er auch nicht kein Prasser war. Mhm. Er hat das dann auch eingeteilt. Der Steinwein war ungefähr 4-mal so teuer wie der Würzburger, manchmal, also bis zu 4-mal so teuer, kann man aus seinen alten Rechnungen entnehmen. Und das Interessante war, dass Johann Christian Senapius 1781 berichtete, viele tausend Fuder, Distelhauser oder Klingenberger würden unter dem Namen Würzburger Steinwein verkauft, die die reichen Prasser verschlucken, ohne dass ihnen dieser unschuldige Betrug schadet. Es wurde also viel gepanscht. Wir haben beim letzten Mal über diese ganzen Lagengeschichten gesprochen und dabei völlig unterschlagen, dass diese Lagenweine bei den Händlern entstanden.
Mhm.
Die Weingüter haben nicht in Flaschen gefüllt. Die Weingüter haben fassweise verkauft. Ich habe es nochmal recherchiert. 1835 oder so hat sowohl Schloss Johannesberg als auch das Domänenamt Kloster Eberbach angefangen, Weine in Flaschen zu füllen, bevor sie versteigert haben und verkauft haben. Und das haben sie 15 Jahre lang versucht und dann wurde dieser Versuch wieder aufgegeben.
Ja, wollte keiner.
War mit dem Schiffen so blöd, die sind auf dem Schiff kaputt gegangen oder so. Es ist also nach wie vor so, das erste Weingut, das dem Handel komplett die Kontrolle über die Cuvée entzogen hat und alles auf dem Schloss gefüllt hat, war Château Mouton Rothschild 1921.
Mhm.
Bis dahin waren Lagen interessante Hinweise. Oder auch nicht, sozusagen.
Kam dann darauf an, von welchem Händler du es gekauft hast.
Und wie Goethe uns zeigt, selbst dann, so war es ganz sinnvoll, mal nachzugucken, dritter Einstieg. Auf unsere letzte Folge zum Thema 71 ging alles kaputt, hat Marc Herold kommentiert. Kennst du Marc eigentlich?
Weißt du nicht? Ja, ich habe einmal mit ihm
Wein probiert
bei irgendeiner Verkostungsrunde. Aber
okay. Ja. Ich gebe dir ja recht, wenn du sagst, dass die Lagenkarten aus dem 19. Jahrhundert nur noch historischen Wert haben. Da ging es auch um die Veränderung durch Flurbereinigung und so. Ne? Also man muss diese Folge 149 nicht gehört haben, aber es hilft, wenn man heute verstehen will. Ich würde aber trotzdem sagen, dass Lagen immer noch eine Rolle spielen, wenn auch unter ganz anderen Aspekten als vor 1971 oder im 19. Jahrhundert, Mittlerweile kannst du ja fast in ganz Deutschland Wein anbauen und die Frage ist nicht so sehr, ist der Rüdesheimer Berg Schlossberg noch eine gute Lage, sondern muss ich da unbedingt noch Riesling anbauen und kommt da das Terroir nicht viel besser mit Syrah zur Geltung. Es ging darum, dass Armin Busch dann einen sehr interessanten Kommentar abgegeben hat, den ich ruhig mal in voller Länge vorlese, da ist viel Wahres dran und ich möchte mich auf gar keinen Fall mit fremden Federn schmücken.
Ja, alles klar. Zitat.
Es geht bei den Lagen erstmal nicht um die geologischen und kleinklimatischen natürlichen Gegebenheiten. Lagenklassifikationen wurden nie aufgrund solcher Gegebenheiten entschieden, sondern immer aufgrund der Preise. Der Preis ist aber selten höher, weil dort der Wein besser gewachsen ist als 100 Meter daneben. Es gibt ja auch immer die Geschichten, dass im 19. Jahrhundert nicht notwendigerweise Trauben aus der Lage drin sein mussten, haben wir halt gerade drüber gesprochen, sondern dass die Winzer, besser die Händler, eine bestimmte hohe Qualität unter einer bestimmten Lagenbezeichnung vermarktet haben. Es soll ja auch Grenache von der Südrhone im Burgunder gegeben haben. Terroir ist zuerst eine qualitative Vereinbarung der Produzenten, einen bestimmten Weintyp mit einer bestimmten Qualität unter einem bestimmten Namen zu vermarkten. Die Bezeichnung eines Berges hat sich als besonders gute Bezeichnung eines Weins herausgestellt, weil die Menge dadurch begrenzt ist und man den Kunden auch ein Bild von der Herkunft zeigen konnte, beziehungsweise Kunden den Ort besuchen konnten. Insbesondere in den Bereichen mit fränkischer Realteilung, beim Erbe, mit stark zersplitterten Eigentümerstrukturen war dieses Herkunftssystem sinnvoll. In Bordeaux mit großen arrondierten Weingütern war eine Vermarktung mittels Weingutsnamen machbar. Deshalb hat es auch dort nie eine Lagenklassifikation gegeben.
Richtig, bis heute.
Da ist viel Richtiges drin, viel Wahres drin. Vor allem eben auch dieses Thema, der Lagenwein stand beim Händler. Und tatsächlich war die Lage damals eher eine Marke.
Jetzt könnte man natürlich argumentieren, der Händler hat die Lage zum teuersten Wein in seinem Portfolio aufgebaut, die auch verlässlich den besseren Wein gebracht hat.
Und das ist richtig. Aber das ist viel weniger relevant, als man denkt. Weil wir haben in Würzburg beispielsweise darüber gesprochen, dass es vier Steuer... Nein, das haben wir nicht, aber das, die innere Leiste, was auch immer, die beste Weinlage war. Oder war es die Abzleite? Weiß ich nicht. Eins von beiden. Das andere war es nicht. Egal.
Das wurscht.
Im Übrigen auch der Rieslaner steht in der anderen. Da habe ich im Quatsch erzählt, aber ist völlig egal. Es geht nur darum, dass der Steinwein trotzdem international renommierter war und das trotzdem da reingeflossen ist. Diese Steuerkarten waren unter Umständen auch nur ein Assessment, mit welcher Wahrscheinlichkeit dein Wein in dem Großen landet. Und du deswegen entsprechend mehr Geld dafür bekommst. Also zu glauben, dass wirklich 8000 Lagennamen auf den Weinen standen, Quatsch, wir haben ja eben auch in dieser Quelle von 17 irgendwas Klingenberger gehört. Genau, da ging es um den Wein der Stadt Klingenberg. Klingenberg hatte vielleicht eine Lage, die relevant war. Und die guten Weine liefen dann unter diesem Lagennamen und die nicht so guten unter dem Klingenberger. Der Rest war einfach nur Wein. Im Übrigen ist ja, wie gesagt, alles in Fässern verkauft worden. Bis 1900 irgendwas. Aber wir reden ja über Lagenkarten von, zum Beispiel die Klottenkarte, diese berühmte Moselkarte, ist 1860 irgendwas gekommen. Wenn man sich die mal genau anguckt, dann gibt es da eben auch sehr interessante Aspekte. Das waren 8 Steuerklassen. Warum? Weil Preußen 8 Steuerklassen hatte. Die mussten einfach rein. Was man sich auch mal vor Augen führen muss, ich bin kein Historiker, aber ich habe es mir jetzt durchgelesen und das ist letzten Endes wie Journalismus, man muss es einfach nur recherchieren. Wir sind am Übergang, wir sind in der Einführungsphase des Einkommenssteuersystems.
Das ist richtig.
Es gab damals noch keine Einkommenssteuer an der Mosel. In Ostpreußen ist auf großdeutschem Gebiet, entschuldigt bitte, das ist jetzt nicht hier irgendwie, ja, also jo. Historisch großdeutschem Gebiet ist in Ostpreußen das erste Einkommenssteuersystem eingeführt worden, 1805 bis 8 oder sowas. Also wir sind in so einem schleichenden Prozess. Bis dahin ging es um diese Zehntsteuer und die wurde am Grund festgemacht. Einkommen wurde nicht besteuert, es wurde der Grund besteuert jedes Jahr wieder. Der Zehnte war übrigens bis zu 30%. Es war ganz, ganz unterschiedlich. Und es wurde da massiv in das Eigentum hineinregiert. Also dieser grundgesetzliche Eigentumsschutz, den wir hier heute haben,
ganz
da waren wir weit von entfernt. Ja. Gibt immer diese Anekdote, dass an der Mosel die Nazis den Spätburgunder verboten haben. Das stimmt, 1933 haben sie ein Gesetz erlassen, das übrigens, wie viele vielleicht auch wissen, vergessen wurde aufzuheben. Deswegen war bis 1986 der Spätburgunderanbau an der Mosel verboten. Das ist erst 86 wieder erlaubt worden, weil die vergessen haben, das Nazi-Gesetz aufzuheben. Aber eigentlich ist es Clemens von Wenceslaus 1797 gewesen, der letzte Kurfürstbischof von Trier, der, um seinen Zehnten zu sichern, verpflichtend eingeführt hat, man müsse Riesling anpflanzen. Mhm. Das wird heute immer so dargestellt. Einen sortenreinen Anbau gab es in dem Fall nicht. Es gab keine Ampelographie. Man hat ungefähr das angebaut, was in dem oder jenem Weinberg gut war. Da waren beim Riesling Traminerstöcke mit dazwischen und so weiter und so weiter. Aber es gab halt diese Idee, zum Beispiel Spätburgunder anzubauen, weil er viel Geld bringt, aber nur in jedem zweiten Jahr Ertrag bringt. Und deswegen wurde da so extrem reinregiert. Bei dieser Lagenkarte lässt sich im Internet relativ gut feststellen. Es gibt eine, also die Klottensche. Die Fränkische, wie gesagt, war ja erstmal nur Würzburg mit den vier Stufen und so weiter. Und dann wurde trotzdem der Stein der Beste. Also ich glaube, Franken haben wir jetzt erklärt. Ne? Müssen wir nicht noch mit Goethe und Co., wie das so ist. Also dass das wirklich eine Marke war, Würzburger Stein. Und bei der Klottenkarte ist es so, es gibt eine Untersuchung, die nahelegt, dass die Gemeinden, die evangelische Ortsvorsteher hatten, es geschafft haben, einen Rabatt rauszuhandeln und die katholisch hatten, nicht. Da gibt es so eine flächendeckende, mit anderen Worten, die hatten es eher mit den Evangelien, jetzt in dem Fall preußisches Thema. Und das, was man auch immer vergisst, ist, alle Winzer hatten in diesen 6 Jahren ein Ziel, möglichst schlecht eingestuft zu werden. Das war eine Steuerkarte,
Leute. Na, logisch.
Als die Karte dann fertig war, haben sie natürlich gesagt, hey, wir sind in der höchsten Kategorie, weil ist der beste Wein. Aber bis es soweit war, haben sie alles darum gegeben, möglichst nicht in der höchsten Kategorie zu landen. Schaut man sich die Karte genau an, gibt es manchmal auch so Einschlüsse in einzelnen Lagen, wo dann höher gestuft ist. Das ist aber nicht, weil Herr Klotten alle Weine probiert hat, sondern das waren dann reichere Winzer, da war mehr zu holen, behaupte ich jetzt. Ich habe mal geguckt, wie eigentlich die Karte zustande gekommen ist, weiß kein Mensch mehr so genau. Versteigerungsweine, also es wird ja immer gesagt, ja, da wurde dann eben am meisten Geld verdient bei der Versteigerung. Es gibt überhaupt keine Quelle, die nahelegt, dass zu der Zeit an der Mosel überhaupt schon was versteigert wurde.
Ah, spannend.
Es ist, könnte sein, die erste Versteigerung auf deutschem Boden hat 1804 stattgefunden, aber im vom Napoleon annektierten, nee, andersrum, annektiert war er ja nicht, also im Rheingau, der mit neuen Pfründen ausgestattet wurde, es geht dabei immer dann um Kloster Eberbach und um Schloss Johannesberg. Da wurde entsprechend dann längere Zeit und viel versteigert. Ob überhaupt versteigert wurde an der Mosel, vor 1904, der Gründung des Bergkasseler Rings, auf jeden Fall, weil die haben sich gegründet, um die Versteigerungstermine zu koordinieren. Es muss also schon welche gegeben haben.
Aber wann und wie viele?
Weiß niemand. Das ist tatsächlich leider sehr, sehr dünn. Aber was klar ist, es war nicht so heftiges Auktionsgeschehen, dass Herr Klotten sich in die Auktionen gesetzt hat und dann mal mitgeschrieben hat, dann hatte er seine Steuerkarte. Hätte er übrigens auch nicht 8 Jahre gebraucht. Sondern es ging schon darum, dass die über das Einkommen und über den Reichtum der Winzer das Ganze auch sich angeschaut haben. Dazu kommt, wir haben gelernt bei Goethe, dass der Steinwein als super Premium-Wein viermal so teuer war im Maximum, viermal so teuer war wie der Würzburger. Der Würzburger war übrigens auch schon Premium-Wein. Das heißt aber natürlich nicht, dass der Winzer das Vierfache bekommen hat, sondern er hat dann eventuell das Doppelte bekommen, so nach klassischen alten Geschichten. Das kannst du dir also überlegen, dass eine Lage mit einem stabilen, hohen Ertrag, zum Beispiel durch hohe Frostsicherheit und so weiter und so weiter, viel mehr wert ist als eine qualitativ hochwertige Lage. Der Spread, wenn ich jedes Jahr eine vernünftige Ernte habe, gegenüber, ich bin in der Qualität etwas besser und kriege deswegen mehr für mein Fass, ist zumindest legen diese Quellen das nahe viel größer. Also die Idee, dass der beste Wein aus den besten Lagen und deswegen der höchste, und es gibt einfach keine Quelle dafür. Wir haben also im Nachhinein jetzt angefangen, dieses ganze Lagending umzudichten. Viele dieser Lagen sind nie irgendwo aufgetaucht. Viele dieser Lagen waren allein Besitzstandsanzeigen. Und wir haben beim letzten Mal auch über die vierthäufigste deutsche Lagennamenkombination mit den Rosen gesprochen. Ja, aber Peronospora und Oidium sind in den 1860er Jahren aus den USA eingeschleppt worden. Es können ja keine Jahrhunderte alten Weinbergsnamen sein, wenn erst ab 1870 Rosen gepflanzt wurden. All diese Weinberge hatten entweder keinen Namen, was sehr gut wahrscheinlich ist, wenn man sich die Lagen anguckt. Das war nicht flächendeckend. Also da, wo diese Kataster- und Besitzstandsanzeigungen nicht nötig waren, gab es halt dann auch mal keinen Lagennamen. Oder die Lagennamen waren, wie wir schon gesagt haben, Hasenläufer, so dermaßen banal, dass man sie dann auch umstellen konnte, beziehungsweise bei neuen Besitzstandsveränderungen oder in Flurbereinigungen etc. wurden Tausende von Rosenbergen eingezogen. Oder Tausende natürlich nicht, wir wissen, es gibt 180.
Roseneck oder so.
Ja, Rüdesheimer Berg, Roseneck, Kinheimer Rosenberg, Ahrweiler Rosenthal. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie lange ich damit weitermachen kann. Ja?
Stopp, nein, hör auf.
Genau, wir hören mal so langsam auf. Das ist ein Thema, das mich jetzt, das, also erste Folge 2025, das wird uns noch häufiger beschäftigen in diesem Jahr, weil ich glaube, ich muss da was wieder gut machen. Ich muss da was wieder gut machen. Bei dieser ganzen, ich habe da auch mitgemacht, so diese, der ganze Terroir-Quatsch und so weiter. Und alles wird im Nachhinein, weißt du, wird aus Bismarck ein Weinkenner und die haben natürlich alle schon 1811 ihr Zeug auf Flaschen gezogen. Übrigens, ja, der Kometenwein, der bei Bassermagnon dann immer noch im Archiv liegt, 1811, natürlich ist der da auf die Flasche gezogen worden. Aber so hat es mir zumindest Wilhelm Weil erklärt. Also die Fasseinkäufer kamen, dann haben die Weingüter, die es sich leisten konnten, die besten Fässer beiseite geschafft in das sogenannte Kabinett mit C, deswegen heißen die Kabinettweine. Aus der VDP-Quelle zur Geschichte der Versteigerung, die ich jetzt nicht lang zitieren wollte, sonst wird es noch länger, geht hervor, dass genau diese Kabinettweine später versteigert wurden, nicht die einfachen Weine. Die einfachen Weine wurden einfach verkauft. Später, als das überschaubarer wurde und man diese Versteigerung im schnellen Durchgang machen konnte, haben Güter wie Schloss Johannesberg wohl auch den einfachen dann so rausgehauen, als sie besonders teuer waren, ja? Als sie auch für den einfachen Wein Höchstpreise bekommen haben. Aber vorher war wirklich nur Kabinette wurden versteigert und dann konnten sich manche Weingüter es leisten, das Beste vom besten Fass sich dann auch noch selber auf die Flasche zu füllen und teilweise zu verkaufen, teilweise auch ab Weingut zu trinken etc. Für Flaschenabfüllung brauchst du vor allem Platz. Und wenn man durch das Moseltal fährt und sich diese teilweise diese Weingutsgebäude aus dem 18. und 19. Jahrhundert anschaut, der weiß, da gibt es etliche, die gar nicht auf Flaschenvermarktung platztechnisch ausgelegt waren.
Ist heute immer noch so. Ja. Dein Flaschenlager, da.
Das steht in der Wellblechhütte im Weinberg irgendwie gut klimatisiert, ja. Mhm. Gut, also wir werden da noch mal ein bisschen dran arbeiten müssen, aber diese Geschichte mit den Lagen und den Superlagen, da ist noch ein bisschen was zu tun.
Ja, spannend. Und auch genau die Frage, das, was Marc Herold geschrieben hat, ne? Muss man da jetzt nicht umpflanzen?
Mit dem Klimawandel. Also da habe ich jetzt für die Weinwirtschaft lang und dick und breit drüber geschrieben. Das werden wir in diesem Jahr sicherlich auch nochmal machen. Das noch ein bisschen ausbreiten, was da eigentlich passiert. Da sind noch einige Reserven, würde man gar nicht so denken. Aber da ist noch einiges an Reserven.
So, schön.
Was sagst du zu diesen Weinen?
Ja, ich finde sie beide gut. Mhm. Mir gefällt das große Glas ein bisschen besser als das kleine Glas.
Ja.
Also der Inhalt. Das große Glas hat eine schöne, bisschen süße Nase. Ich rieche ein bisschen Gras oder Heu oder so. Mhm. Nicht so Frucht. Wenn Frucht, dann vielleicht ein bisschen so Mirabelle oder so. Eine ganz tolle Länge. So einen schmirgelnden Gerbstoff nach hinten. Eher eine nicht so starke Säure. Also der lebt schon eher vom Gerbstoff. Und trinkt sich total schön. Wäre ich bei Silvaner, ehrlich gesagt. So von
Apfelbirne, Heu und Stroh.
Genau. Und so von der Struktur her. Mhm. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Beim kleinen Glas ist die Nase ein bisschen diffuser, finde ich. Die ist noch nicht so beisammen. Ein schönen Schmelz. Mittellang hat auch so einen leichten Gerbstoff. Schmirgel, aber nicht so doll wie beim Silvaner. Welches eher beim Riesling. Das wäre jetzt so...
Kandidat hat 100 Punkte. Du setzt die Latte ganz, ganz oben an. Für das Jahr 2025, da können alle locker noch nur durchlaufen.
Gleich mal so. Also das ist wirklich total schön, sortentypisch. Ja. Macht mir total Spaß, auch beides nebeneinander zu trinken, macht mir sehr viel Spaß, das so ein bisschen zu vergleichen. Wäre ich jetzt wahrscheinlich so aus dem Kontext heraus in Franken, weil Silvaner und Riesling in einer Lage und so, ist nett, dass du den Kontext vorher aufgemacht hast, ja. Das macht es viel einfacher. Wäre ich wahrscheinlich in Franken, wo in Franken, da traue ich mich jetzt nicht. Und eher jung, also 22, 23 vielleicht sogar, weil Riesling ist wirklich noch so ein bisschen diffus in der Nase, das wird sich noch ein bisschen setteln. Toll, schön, ein guter Start, schöner Start.
Ja, ich muss dazu ein bisschen mehr erzählen, deswegen. Ich hole die Flaschen gleich. Wir sind im Weingut Sauer.
Sauer,
da schauen wir. Genau. Und ich habe am Niederfallabend zusammengesessen mit Sandra Sauer, die vor, ich weiß gar nicht, wie viele Jahren jetzt, die Leitung im Weingut übernommen hat. Und die ich bisher eigentlich nur so aus 15 Meter Entfernung erlebt habe. Und noch nie miteinander richtig gesprochen. Und die auch immer so ein bisschen für mich so unterkühlte Blondine wirkte, sag ich mal, ist ganz blöd, aber muss ich mich auch mal ein bisschen schämen. Eigentlich sind alle Blondinen in der Weinwelt unterkühlt, weil sobald die einen Keller übernehmen, müssen die sich so viel Quatsch anhören von irgendwelchen Männern, dass die alle
Da können, ja.
Da könnten wir,
da gibt es Geschichten.
Gibt's Geschichten ohne Ende. Und wir haben das auch, wir haben, ob jetzt Julia Seifert bei Diefenhardt oder Martina Bernhardt war hier. Und also wir kennen ja, ich kenne ja genügend Blondinen in einer Abführung, die alle auf den ersten Blick. Aber die ist auch total witzig. Und der schönste, der lustigste Moment war eigentlich der, wir haben dann, es gab dann zum einem Gang gab es zwei Rotweine, zwei Spätburgunder GGs. Einmal Cent Grafenberg von Fürst in leicht gereift und ein passables GG vom staatlichen Hofkeller, was aber natürlich total die Grätsche gemacht hat. Mhm. Und ich wusste das nicht, weil ich habe noch nie irgendwas Rotes von Horst Sauer getrunken. Von Rainer Sauer auch nicht, von keinem der Sauers. Da habe ich gesagt, machst du eigentlich auch Rotwein? Und dann hat sie so nett gesagt, ja, und ich werde mein ganzes Winzerleben sehr viel Augenmerk darauf legen, dass mein Rotwein nie parallel in einem Glas zu einem GG von Fürst ausgeschenkt wird. Das fand ich
schlau.
Sehr, sehr schlau.
Und dann noch ehrlich so.
Ja, und dann habe ich mich getraut, weil es so nett war, habe ich mich getraut, mal das, den Elefant im Raum anzusprechen. Horst Sauer GGs, insbesondere der Riesling, schmecken jung so brutal nach Gummibärchen. Das ist unfassbar. Und ich habe hier im Podcast auch mal, glaube ich, erzählt, als ich vor Jahren mit Thorsten Kiss und Jens Priewe in einen wahnsinnig netten Abend in der Villa in Thalen in Wiesbaden verbracht habe und wir uns über unterschiedliche Geschmacksvorstellungen vom Silvaner unterhielten, aber einig waren, dass dieses Sauer-Ding so ein bisschen schwierig ist und beim Riesling ist halt, hat der Jens ganz fürchterlich geschimpft. Dabei wissen wir, dass die sich mit Luft und Reife und so weiter gut entwickeln und ich weiß auch mittlerweile, dass die Weine von Jörg Tarnisch-Jung sehr nach Eisbonbon riechen, obwohl sie spontan vergoren sind. Sogar Philipp Wittmann habe ich mal gefragt, weil sein Orts- und Gutsriesling gerne mal so ein bisschen Gummibärchen haben, ob er jetzt kalt vergärt. Also 23 Grad. Was übrigens nach Lehrbuch das letzte Kaltvergärung, bei 24 fängt normal an, also bis zu, oder 22, bis dahin geht irgendwie Kaltvergärung. Aber es ist natürlich für uns nicht unbedingt kalt vergoren. Und vor allem ist es nicht Reinzuchtvergoren, das ist spontan. Also die Idee, dass Gummibärchen jetzt und Eisbonbon und Litschi, dass das immer ist nicht. Aber es lässt sich einfach nicht vertreiben, dieser Gedanke. Und deswegen sprach sie so und sagte, ja, hey, und es geht niemandem mehr auf den Senkel als mir, sagte sie. Ja. Und wir bauen ja jetzt ein neues Weingut, sagt sie, und wir ziehen jetzt um. Und dann versuche ich nochmal im Stahl, ob das die Kellerflora ist. Und wenn es dann wieder Gummibärchen gibt, dann schmeiße ich den Stahl raus und mache ich das GG künftig im Holz. Und dann habe ich gefragt, ja, bist du dir denn sicher, dass es dann keine Gummibärchen gibt? Also ja, ich mache schon einen im Holz. Das sind die Weine hier.
Ja, spannend.
Wie es geht. Und dann erzählte sie die Geschichte dieser Weine, die auch voll wieder zu unserem Lagenthema passt. Diese Weine heißen Hütte, weil Gifthütte nicht so gut kommt auf dem Weinetikett. Sie müssten eigentlich Gifthütte heißen.
Geiler Lagenname.
Nein, die Geschichte ist folgende. Der Lagenname ist eigentlich nochmal wieder ein ganz anderer. Die Reben stehen im Escherndorfer Lump. Ich weiß nicht, ob in dem GG-klassifizierten Teil oder in dem offiziellen Teil. Ist auch wurscht. Im Escherndorfer Lump gibt es ein Wirtshaus zum Mainblick. Das gibt es ja seit 200 Jahren. Es war früher einfach nur so eine einfache Ziegelhütte. Und die Winzer Escherndorfs haben sich dort immer nach der Arbeit getroffen und zu lang und zu viel gesoffen. Wir treffen uns in der Hütte. Und dann hat der Pfarrer vor 150 Jahren von der Kanzel gesagt, das könnt ihr nicht machen, das ist eine Gifthütte. Daraufhin haben die Escherndorfer sich das sehr zu Herzen genommen und haben sich nicht mehr in der Hütte getroffen, sondern in der Gifthütte. Sie haben irgendwie ihren Pfarrer nicht so ernst genommen. Das Ding wird wirklich bis heute Gifthütte genannt im Dorf. Und wenn du dir die Webseite anguckst, dann steht auch Willkommen in der Gifthütte.
Witzig.
Gar kein Problem damit. Und daneben stehen diese Reben. Und die Lage, in der die stehen, ist ursprünglich, ich müsste jetzt den Zettel nur nachgucken, Eulennest oder Eulengrube, eins von beiden. Und ist witzigerweise die älteste urkundlich erwähnte Lage Frankens, 997.
Nee, alt.
Ja. Ist aber wurscht, ist heute Teil des Lump. Hat auch niemand je zurückgedreht. Drehen die jetzt auch nicht zurück, weil nennen das Ding ja Hütte, weil es ist halt direkt bei der Hütte. Horst Sauer hat den 1971 angelegt in Weinberg, als quasi erste Amtshandlung. Mit seinem Vater noch zusammen. Und Sandra würde den gern roden, wollte den roden, weil sie sagt, das ist eine Katastrophe. Die Reben sind auch noch so abgerutscht, die sind also tief. Das heißt, du kannst die vollen Lesereimer nicht unten unter den Stöcken durchreichen zur Seite, wo sie dann ausgeleert werden, sondern immer oben rüber. Das heißt, ein Teil deiner Lesemannschaft ist zu klein und die Frauen sind zu schwach. Du kannst also nur mit den großen Kerlen da rein. Super.
Dann haben wir das auf 1,40 Meter Zeilen Abstand gepflanzt, weil es damals gab es für dieses steile Stück sowieso keine Maschinen. Heute würdest du dann locker mit der Raupe durchgehen. Geht nicht. Alles Handarbeit und so weiter. Nervig. Also einzige Möglichkeit ist es letzten Endes einen hochpreisigen, besonderen Wein draus zu machen. Also wird es sehr besonders gepflegt. War dann sozusagen der Kompromiss. Es wird die Hütte draus. 55 Hektoliter Ertrag, also ein bisschen mehr als fürs GG erlaubt ist. Alles Handarbeit. Dann gleiche Art der Vinifikation. 12 Stunden Maischestandzeit, dann Sedimentation und dann ab ins Holz. Das ist neues Holz. Das finde ich ist unglaublich gut.
Unfassbar. Das merkt man kaum.
100% Spessart-Eiche, ein 500-Liter-Fass von Assmann. Das ist der gleiche, der Uli-Mais-Ausstattung macht. Also das ist da deren Star-Küfer. Und da dann rein und nichts mehr machen. Und sie sagte mit den Gummibärchen, sagte sie auch, ich weiß ja auch nicht, was ich machen soll. Wenn ich noch weniger beim GG mache, ist es Arbeitsverweigerung. Wir machen einfach nichts, so gut wie nichts. Merkst du hier auch, der Riesling ist nämlich auf 1 Gramm Restzucker durchgegoren. Deswegen ist er auch so spröde und so ein bisschen. Ne? Der Silvaner ist bei 4 Gramm stehen geblieben. Da könnte ich mir vorstellen, hätte sie lieber 3 gehabt oder sowas. Das ist so ganz frisch aus dem, ich habe die vorhin dekantiert. Wir sind eben, wie gesagt, vorhin gekommen um 14 Uhr, da habe ich die schnell dekantiert und dann kalt gestellt. Der Silvaner war so ein ganz bisschen süßlich, das hat sich super gut eingefangen. Die Besonderheit, du musst jetzt ganz tapfer sein. Da waren dermaßen Gummibärchen unter dem Holz beim Riesling. Also, da waren, die sind jetzt auch weg.
Sind weg jetzt, ja.
Die sind weg, aber so frisch aus der Flasche. Aber es ist der 22er Jahrgang, weil ich dachte, sie hat mir den 21er auch noch mitgeschickt. Wir nehmen jetzt den man nur falls auch noch kaufen kann. Kostet 65 Euro. Ich glaube, es ist tatsächlich jeweils nur ein Fass. Und jetzt nochmal zum Thema. Also, die Lage ist nicht reaktiviert, die alte, weil es eh wurscht, weil als das Ding Eulennest hieß, da gab es auch noch kein Wirtshaus und keine Wirtschaftswege und was weiß ich nicht alles. Ja? Dann
gab es nur Eulen.
Genau, und dann lebt dieser Weinberg natürlich von diesen alten Stöcken, weil 71 ist ja nun mal echt ein Pflanzdatum. Und übrigens, Riesling und Silvaner beide gleichermaßen einfach hintereinander weg gepflanzt, 71. Also, der untere Teil, hat sie mir noch ein Foto geschickt, der untere Teil ist der Silvaner, der obere Teil ist der Riesling. Der Lump ist ja diese Lage mit den 115 oder 125 Meter langen Zeilen von unten nach oben einmal durch. Also das ist richtig auch Höhenunterschied. Also das macht dann den Charme der Lage eher aus als jetzt Eulennest. Und früher hätte ich jetzt auch Gift und Galle gespuckt und so nach dem Motto, ja, aber die Pyramide. Ja, aber natürlich, nachdem wir auch das Burgund erklärt haben und gesagt haben, je mehr Lametta, desto besser. Und die haben ja auch Vivin und noch, da gibt es Grand Crus. Mit Klimats, okay, es ist eigentlich nur der Corton und dann gibt es Klo und was weiß ich nicht. Und diese Ausnahmen überlebt das System, weil die Leute aufgehört haben, also die Winzer aufgehört haben zu sagen, ja, das ist ja viel besser und der historische Erzkern und bla bla bla, sondern das ist jetzt einfach halt die Hütte. Deswegen ist es auch sehr sinnvoll, das nicht Eulen bla bla zu nennen, sondern Hütte und die lustige Story dazu und keine Ahnung, Wein für mich.
Super. Ist auch wirklich spannend, das Holz ist dermaßen elegant, zurückhaltend, das fällt überhaupt nicht ins Gewicht. Wenn man jetzt weiß, ich habe jetzt den Silvaner gerade nochmal nachprobiert, Riesling ist schon leer, dann merke ich es beim Silvaner schon, weil ich es jetzt weiß. Silvaner, aber vorher keine Chance, beim Riesling gar nicht.
Beim Riesling nicht. Beim Riesling null. Würdest du wirklich wetten, dass das, wenn, dann gebraucht ist. Ich meine, das wird nicht geröstet sein. Beziehungsweise die werden das komplett ausgedampft haben mit Wasserdampf, damit da keinerlei Toasting drin
ist. Genau, ja, das würde ich auch schätzen.
Aber es ist trotzdem neues Holz.
Spannend. Das würde mich extrem in 5 Jahren nochmal oder so 5 bis 10 Jahren nochmal interessieren. Ja. Ich glaube, das wird ganz groß.
Glaube ich auch.
Danke.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.